Universalcode, der Podcast. Medien neu denken. Heute im Studio Christian Jakubetz.
Und das heute keineswegs allein. Wenn ihr die letzte Folge von unserem Podcast noch in Erinnerung habt, dann wisst ihr, wir waren damals zu dritt im Studio. Zu dritt bedeutet zwei Absolventinnen und ein Absolvent der BAF, das ist die Bayerische Akademie für Fernsehen und digitale Medien in München. Dort haben wir zusammen mal so ein bisschen rumgedoktert an einem gemeinsamen Podcast, an der Frage, wie man aus einem Podcast möglicherweise auch ein gutes Videoformat machen kann. Und darüber und die Ideen und Vorstellungen der drei für die Zukunft haben wir in der letzten Folge gesprochen. Heute haben wir noch einen Gast, nämlich jemand, der so viel vom Überthema KI versteht wie kaum jemand anders in Deutschland, würde ich mal sagen. Und das vor allem im Hinblick auf das Thema Fernsehen und Bewegtbild. Eigentlich gibt es ihn in zweifacher Ausführung, nämlich als Original und als Avatar. Und als Avatar hat er jetzt einigermaßen Schlagzeilen gemacht, als er so ziemlich der Erste im deutschen Fernsehen war, der, genau gesagt der Avatar, ein komplettes Interview, das nicht geskriptet war, live on air geführt hat. Sein Name ist Sascha de Vigne, er ist Chefredakteur von Studio 47 in Duisburg und zu Gast heute bei mir, bei den Kollegen Max Opitz, Theresia Taiber und Theresa Weiß. Ich wünsche ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören und viele, viele neue Erkenntnisse. Und wir schalten jetzt in eine Stadt, an die man vielleicht möglicherweise gar nicht als erstes denkt, wenn es um das Thema Zukunft von Medien und von KI geht, nämlich nach Duisburg. Aber in Duisburg gibt es nicht nur Götz-George und Schimanski, sondern auch Sascha de Vigne, der Mann, von dem ich immer behaupte, es gibt so gut wie niemanden in Deutschland beim Fernsehen, der so viel vom Thema KI versteht. Heute werde ich dich weniger löchern, sondern meine drei Gäste bzw. mein Co-Host, der Max, der übernimmt gleich, und unsere zwei Damen hier in der Runde. In erster Linie geht es um die Frage, was haben wir zu erwarten von Zukunftstechnologien und von KI ganz im Speziellen und vor allem, was heißt das für die Zukunft von jüngeren oder auch für ältere Journalisten wie uns?
Grüß dich, Sascha, hi. Wir starten direkt rein, würde ich sagen, mit der ersten Frage. Reden wir jetzt gerade mit dir oder mit deinem Avatar? Und woran können wir das festmachen?
Das ist eine, wenn man das zu Ende denkt, eine sehr, sehr, sehr philosophische Frage sogar tatsächlich, weil wir wissen ja, dass Medien nie das echte Bild, Leben abbilden, sondern bestenfalls ein Kondensat sind oder eine Momentaufnahme oder eine durch technische Möglichkeiten umgewandelte Form dessen, was in der Realität passiert. Also ich sitze hier zwar gerade ganz reell bei mir an meinem Schreibtisch in Duisburg, aber du redest ja ganz offensichtlich mit einer digitalen Version von mir. Und eigentlich ist das bei Avataren und bei dem, wie, digitale Zwillinge im Journalismus eingesetzt werden, nichts großartig anderes. Ne? Wir beschäftigen uns ja in einem ganz starken Maße eigentlich damit, inwieweit das, was wir vermeintlich als menschliche Journalistinnen und Journalisten nur alleine tun und alleine schaffen können, abbildbar ist durch unsere digitalen Abbilder. Insofern redest du eigentlich gerade mit beiden. Also du redest so mit mir und ich sitze auch hier, aber du redest ja auch ganz offensichtlich mit einem digitalen Abbild von mir.
Ja, interessant. Das ist tatsächlich auch auf einer philosophischen Ebene ganz interessant. Wie kann man denn dann KI von dem Menschen unterscheiden, wenn du schon sagst, man sieht den Menschen an sich gar nicht eigentlich durch den Monitor, sondern nur ein digitales Abbild. Woran kann ich denn jetzt zum Beispiel selbst festmachen, gut, jetzt rede ich noch mit einem digitalen Abbild oder mit einer KI, mit einem gefälschten Bild?
Das ist tatsächlich ganz bemerkenswert, weil genau zu diesem Thema und zu dieser Fragestellung gab es vor gar nicht allzu langer Zeit eine groß angelegte Studie unserer Landesmedienanstalt und hier in NRW. Und ein ganz zentrales Ergebnis ist, dass man das eigentlich gar nicht mehr feststellen kann. Das heißt also, dass in unserem sehr konkreten Fall unsere Zuschauerinnen und Zuschauer überhaupt nicht mehr mit Gewissheit sagen können, ob die in ihrem TV-Programm, wenn die unseren Sender schauen, jetzt einen echten menschlichen Moderator sehen vor der Kamera oder seinen digitalen Zwilling, seinen Avatar. Es ist, jedenfalls ist das das Ergebnis dieser Studie, für die Zuschauerinnen und Zuschauer nicht mehr auseinanderzuhalten.
Ich finde das wahnsinnig interessant. Theresa, du siehst auch schon ganz interessiert aus. Was hast du?
Ja, definitiv. Das ist super spannend. Wie glaubst du, dass die Glaubwürdigkeit damit einhergeht? Also wie wird es von den Zuschauern wahrgenommen, wenn jetzt da ein KI-Moderator oder ein Avatar deines Abbildes moderiert?
Ja, das ist auch super interessant tatsächlich, weil man würde ja erwarten und das impliziert ja deine Frage auch so ein bisschen, dass der Vertrauensvorschuss, den man vielleicht als Medium benötigt, um beim Zuschauer, bei der Zuschauerin überhaupt Relevanz zu entfalten und aufbauen zu können und Glaubwürdigkeit aufbauen zu können, dass das leidet durch den Avatar. Aber auch da, das Ergebnis dieser Studie zeigt ziemlich klar, dass 2/3 der Befragten, das war eine groß angelegte Studie mit mehr als 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, dass 2/3 der Befragten sagen, dass die bereit sind, und zwar eher bereit, sehr bereit oder höchstwahrscheinlich bereit sind, KI-generierte Inhalte auch in ihren Medienkanälen zu akzeptieren und diese Inhalte auch zu nutzen. Was ja wiederum den Schluss nahelegt, dass es da kein Misstrauen gibt gegenüber der Technik selbst. Und dass die Frage eher im Raum steht, wer bedient diese Technik und wie transparent wird das gemacht, wie sorgfältig wird damit umgegangen, wie verantwortungsvoll wird damit umgegangen. Also wenn eine Skepsis besteht, dann glaube ich weniger im Hinblick auf diese Technik, auf diese Technologie, sondern vielmehr, in welchen Händen befindet sich diese Technologie, wer nutzt sie und wie wird sie eingesetzt, auf welche Art und Weise.
Muss es gekennzeichnet werden, dass das ein KI-Moderator ist oder wie läuft es bei euch im E-Sender? Vielleicht fällt es ja vielen Menschen gar nicht auf.
Ja, nee, auffallen wird es ihnen wahrscheinlich wirklich in den seltensten Fällen. Es ist tricky tatsächlich. Wir haben ja seit einiger Zeit den AI Act der Europäischen Union, der jetzt seit einigen Wochen, Monaten gilt. Tatsächlich ist es aber so, dass im Bereich der Medien da keine verbindliche Kennzeichnungspflicht besteht. Zumindest nicht so lange, wie alle mit KI-Unterstützung generierten Inhalte am Ende wiederum von einem menschlichen Redakteur, einer menschlichen Redakteurin verantwortet werden. Und das ist ja in einem Medienunternehmen grundsätzlich der Fall. Das heißt, wenn mit KI-Unterstützung gearbeitet wird in einer Redaktion, in einem Fernsehradiosender, in einem Online-Medium und das Ganze von einer Redaktion dann auch verantwortet wird, dann besteht keine Kennzeichnungspflicht grundsätzlich. Das heißt also, diese Inhalte müssen nicht deklariert werden, als mit KI-Unterstützung produziert. Wir machen das trotzdem, aber eher als eine Art Selbstverpflichtung, dass wir bei allen Beiträgen unseres Programms, in denen mit KI-Unterstützung gearbeitet wird, und das sind ja dann eben nicht nur die Avatare, die unsere Sendungen moderieren, sondern das ist ja auch so, dass unsere ganzen Nachrichtensendungen mit KI-Unterstützung produziert werden und die Voice-Over, die Nachrichtentexte, die Off-Texte eingesprochen werden von synthetischen Stimmen und auch die Beiträge von KI-Tools produziert werden. Wir insertieren das überall da, wo KI zum Einsatz kommt, sodass also ständig dann eingeblendet, auch am unteren Bildrand in unserem Fall immer, wir sind ja ein Fernsehsender, am unteren Bildrand zu lesen steht, dass diese Beiträge, diese Programme Inhalte mit KI-Unterstützung generiert worden sind. Und zwar deswegen, weil wir auf die Art und Weise auch diese Transparenz herstellen, die total wichtig ist. Nicht nur, um zu zeigen, wie man arbeitet, sondern auch, um zu verhindern, dass eine Zuschauerin und Zuschauer das Vertrauen verliert in das Medium, was ja wahrscheinlich dann auch über eine längere Zeit genau diese Relevanz aufgebaut hat.
Super spannend, Sascha. Ich klinke mich da mal kurz ein.
Ja.
Ihr seid ja absolute Pioniere, was es angeht, jetzt schon mit Avataren auch zu senden. Hast du eine Vorhersage, wann das absoluter Branchenstandard sein wird? Was meinst du, wie lange die anderen brauchen, bis sie nachziehen und bis wir in Deutschland einen Standard haben, wo wir das ganz selbstverständlich so senden?
Das ist, glaube ich, von externen Umständen vor allen Dingen abhängig. Wenn wir in so einem starken Maße jetzt bei unserem Sender hier bei Studio 47 mit KI arbeiten, dann vor allen Dingen deswegen, weil wir diese technische Unterstützung brauchen, um überhaupt unsere Arbeit Herr werden zu können. Also ich glaube, das wird für ganz viele regionale Medien, für kleine, lokale, regionale Medien, wird das über kurz oder lang, wahrscheinlich eher bald als nicht so bald, wird das so eine Ultima Ratio sein. Viele, viele kleine Medienhäuser werden gar keine andere Möglichkeit mehr haben, sich in einem starken Maße dieser KI-Tools zu bedienen, in jeder Hinsicht, weil ansonsten es extrem schwierig wird, die tägliche Arbeit in einer Redaktion überhaupt noch bewerkstelligen zu können. Da spielen mit Sicherheit wirtschaftliche Gründe an vielen Stellen eine Rolle. Die immerhin schlechte finanzielle Lage, in der sich viele regionale Medien befinden. Da spielt eine Rolle, dass die Nachrichtenlage zunehmend komplexer wird, dass die Ausspielwege viel diverser sind als in früheren Zeiten. Und ein ganz großer Punkt auch, ich meine, ihr seid die löbliche Ausnahme, ihr seid junge Menschen, die in den Medienbereich gehen und in den Journalismus gehen, aber unsere Branche stellt ja nicht erst seit gestern fest, dass es alles andere als leicht ist, heutzutage gerade junge Menschen überhaupt noch für diesen Job zu begeistern und zu interessieren. Das war in früheren Zeiten viel einfacher für die Medienhäuser. Das ist extrem schwer geworden. Und wenn in Zukunft halt junge Menschen für sich selbst nicht mehr so den Weg in den Journalismus sehen und vor allen Dingen in die regionalen Medien sehen, dann wird halt da keiner mehr den Journalismus machen. Und Redaktionen ohne Redakteure funktionieren nicht so ganz. Deswegen ich denke, dass das für gerade die regionalen Medien, also für die kleineren Player am Markt, in nicht allzu langer Zeit wirklich die Ultima Ratio sein wird. Wer KI nicht einsetzt, der zielgerichtet einsetzt, und ich sage immer, sehr, sehr, sehr transparent und sehr sorgfältig und sehr verantwortungsvoll einsetzt, der wird schlechte Chancen haben, überhaupt noch auf dem Markt bestehen zu können.
Also ich sehe das total, das macht absolut Sinn, gerade für kleine regionale Sender, weil es einfach die Bandbreite und die Möglichkeiten enorm erweitert. Aber es ist ja auch ein enorm hoher Kostenfaktor, KI zu implementieren, was ja eigentlich gerade für die regionalen Sender eher schwierig oder eine Herausforderung ist. Was sagst du dazu?
Unterm Strich macht KI die Produktion an fast allen Stellen günstiger. Also vielleicht um ein Beispiel aus unserem Sender zu nennen. Wir haben unlängst unsere Stromrechnung bekommen. Unsere Jahresabrechnung für den Stromverbrauch. Wir sind ein regionaler TV-Sender. Wir machen 24 Stunden Nachrichtenprogramm. In früheren Jahren hatten wir in unserem Studio, tatsächlich in unserem TV-Studio, so einen Stromverbrauch von irgendwas um die 30 Megawattstunden pro Jahr. Das ist so viel wie so eine mittelgroße Supermarkt- oder Kaufhausfiliale an Jahresstromverbrauch hat. Das waren krasse fünfstellige Beträge, die auf der Stromrechnung gestanden haben. Mit dem Einzug von KI und von unseren Avatar-moderierten Sendungen brauchten wir unser Nachrichtenstudio nicht mehr und konnten es abbauen. Das gibt es seit Mai vergangenen Jahres nicht mehr. Und wir haben tatsächlich im vergangenen Jahr eine Stromrechnung gehabt, die betrug nur noch ein Viertel dessen, was wir in früheren Jahren an Energieverbrauch hatten, beispielsweise bei uns. Das heißt, es ist vielleicht eine einmalige Investition in eine bestimmte Technologie, die wir aber im Medienbereich sowieso brauchen. Aber es ist eigentlich unter vielen Gesichtspunkten die nachhaltigere Art und Weise einer Medienproduktion, weil sie wirklich energieeffizienter ist. Und sag du?
Ja, und auch einfach mit dem Zeitgeist zu gehen, ne? Nicht auf der Strecke zu bleiben, weil wenn man es jetzt lässt, dann ist er in 5 Jahren sowieso überholt.
Ja, das ist noch ein ganz anderer Punkt, der ist aber wichtig, den du da gerade nennst, weil wir müssen halt höllisch aufpassen als Medienbranche, zumal in Europa und auch in Deutschland sehr konkret, dass wir nicht ins Hintertreffen geraten und uns sowas widerfährt, dass in einigen Jahren die Regularien und die Ansagen von Big Tech ausschließlich gemacht werden. Denn eine Sache ist klar, also diese KI-Entwicklung, die ist hochdynamisch und greift in alle Bereiche rein. Und wenn wir verhindern wollen, dass wir als Medienschaffende uns in einem ganz eklatanten Maße abhängig machen von dem, was Big Tech uns eigentlich an Vorgaben macht und welche Vorstellungen die da so haben, sind wir sehr gut beraten, vor die Lage zu kommen, wenn man so will. Noch haben wir es selbst in der Hand. Also wir können zurzeit mit unseren eigenen Mitteln und Möglichkeiten und aus unserer eigenen Initiative heraus, glaube ich, eine ganze Menge tun, um zu verhindern, dass wir da abgehängt werden und wirklich vor die Lage kommen, indem wir die Entwicklungen sehr, sehr aktiv aufgreifen und mutig voranschreiten und uns nicht wie so das Kaninchen vor der Schlange da zurückziehen. Das ist mit Sicherheit richtig.
Also jetzt muss ich mich doch noch mal ein bisschen reinklinken. Du hast gerade interessanterweise gesagt, Big Tech. Big Tech macht uns quasi Vorgaben und wir müssen irgendwie gucken, dass wir damit klarkommen. Jetzt ist es ja, also nicht, ob das ein ganz neues Phänomen ist, aber zumindest spätestens jetzt so, man sagt, die Technik entwickelt sich schneller als der Journalismus, entwickelt sich schneller als unsere Formate und möglicherweise auch als das, was wir an Inhalten überhaupt anzubieten haben. Ist das nicht ein kompletter Paradigmenwechsel, dass wir als Journalisten plötzlich sagen müssen, wir müssen auf einmal gucken, wie wir die Technik mit Inhalt befüllen? Früher, also ganz früher, so meine Zeit, deine Zeit, hat man ja irgendwie gesagt, okay, ich habe einen Inhalt und suche mir die Technik. Jetzt habe ich die Technik und muss einen Inhalt dazu suchen.
Interessante Frage, aber ist schon richtig. Aber war das wirklich anders früher? Weil guck mal, wenn ich auch...
Also zu Zeiten der Schreibmaschine, ja.
Ja, aber ne, guck, das war schon vorgestern, war nicht nur gestern. Guck mal, Silberrücken, die wir sind. Ne? Also als ich beim Hörfunk angefangen habe in grauer Vorzeit, also in den 90er Jahren, haben wir auf Senkel produziert, wie wir das genannt haben, also auf Tonband. Und da hat uns doch ganz klar die Technik die Vorgaben gemacht, was wir inhaltlich tun können. Das war eigentlich ja für uns als Medienschaffende sogar fast zu jeder Zeit immer so die große Krux an der Sache, dass wir ja Technik benötigt haben, um aus einer erlebten Realität eine mediale Realität schaffen zu können. Das war ja nie anders. Jetzt ermöglicht uns die Technik vielleicht was Neues und ermöglicht uns vielleicht andere Erzählformen und ermöglicht uns anders an Themen ranzugehen, anders zu recherchieren, anders zu informieren. All das ist möglich. Ich glaube aber, dass gerade in unserer Branche, die in einem ganz hohen Maß ja immer schon technikabhängig gewesen ist, um das zu tun, was sie tut, Öffentlichkeit herzustellen, dass das in unserer Branche das zu jeder Zeit schon so gewesen ist, dass die Technologie in einem ganz starken Maße bestimmt hat, wie unsere Arbeitsergebnisse hinterher aussehen. So. Und je mehr wir aber mitgestalten können, wie diese Technologie ausgeformt wird und wie sie in unsere Redaktion Einzug hält, umso besser für uns, weil das kann sich natürlich kolossal unterscheiden. Wir sind ein regionaler Fernsehsender, wir haben mit Sicherheit andere Anforderungen und Spezifika und sowas an unsere Technik, als das jetzt ein großer öffentlich-rechtlicher Sender beispielsweise hätte oder eine Printredaktion oder eine Radioredaktion. Natürlich muss da jeder für sich so den Weg finden, aber erstens die Abhängigkeit von der Technik ist immanent, glaube ich. Und auch, dass die Ausgestaltung der Technik und die Leistungsfähigkeit dieser Technologie in einem ganz starken Maße immer schon und vielleicht heute mehr denn je einen kolossalen Einfluss auf das letztliche Arbeitsergebnis hat. Das glaube ich schon. Brauchen wir uns auch nichts vorzumachen. Ohne die Technik wären wir aufgeschmissen.
Naja, und es ist immer diese Grundfrage, wie nutzen wir und füllen wir die Ressourcen, die wir zur Verfügung haben? Darauf läuft es dann immer hinaus.
Ja, klar, natürlich. Also das ist ja immer das Problem, ne? Du hast grundsätzlich in so einer Redaktion zu viel zu tun und so. Und du kannst der Lage ja eigentlich nie gerecht werden. Von dem Gedanken muss man sich ja auch eigentlich verabschieden. Das, was heute richtig ist, wird spätestens morgen falsch sein und so. Das ist Fluch und Segen an diesem Job, ne? Weil wenn es nicht so wäre, dann bräuchte es uns ja irgendwie auch wiederum nicht, ne? Also Journalist kommt ja von Jour, wenn ich das richtig denke. Und das hat ja damit zu tun, dass ohne die sich wandelnde Lage und ohne dieses tägliche Aufkommen wäre unser Beruf ja eigentlich fast obsolet und wir bräuchten uns gar keine Gedanken mehr darum zu machen.
Ich würde vielleicht noch zwei abschließende Fragen stellen. Die erste greift ein bisschen zurück auf die Stromrechnungsanekdote. Und zwar hattest du ja gesagt, die KI hat quasi das ganze Studio ersetzt, richtig?
Genau, unsere Nachrichtensendungen, machen wir mehrere davon am Tag, werden mittlerweile komplett KI-gestützt produziert und das Studio haben wir dann nicht mehr benötigt, das wird abgebaut.
Jetzt sind wir ja bei dem Stichpunkt ersetzen. Das Klischee, die KI nimmt die Jobs weg und ersetzt den Menschen. Was ist denn deine Meinung dazu, wenn wir jetzt schon Avatare haben, die dem Menschen genug ähneln, dass man es vielleicht nicht mehr unterscheiden kann? Wo ist denn die Rolle des Menschen dabei noch?
Oh ja, das ist ganz spannend. Also ich sehe es so, KI nimmt dem Journalisten und der Journalistin die Arbeit in keiner Weise ab und auch das Denken nicht, sondern im Gegenteil, ich glaube, KI bringt den Journalisten und die Journalistin endlich in die glückliche Lage und nimmt ihn auch in die Pflicht und sie, endlich die Arbeit richtig zu machen und mehr Zeit zu haben, nachzudenken und wirklich wieder das zu tun, was man eigentlich in diesem Job tun sollte, nämlich eine wertschöpfende journalistische Arbeit zu bewerkstelligen und Kurator der Öffentlichkeit zu sein. Was Journalismus ja eigentlich nicht sein soll, aber aufgrund der Arbeitsstrukturen und Gegebenheiten, gerade in vielen kleineren und auch privaten und auch in regionalen Medien ja ist, das ist so eine Art von Pixelgeschubse gewesen in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Das heißt, man hat sich als jemand, der eigentlich inhaltlich arbeiten will als Journalist, in einem ganz starken Maße damit rumschlagen müssen, zwangsläufig, wie man diese Inhalte transformiert in einen medialen Kanal. Das übernimmt jetzt die Technik, was uns natürlich diese gewaltigen Freiräume verschafft, uns darauf wieder zu konzentrieren und eindeutig darauf zu fokussieren, wofür wir eigentlich diesen Beruf ergriffen haben, nämlich den Dingen auf den Grund zu gehen und gar nicht die Antworten auf alles zu haben, aber vor allen Dingen die richtigen Fragen wieder zu haben, die wir auch in Richtung der Gesellschaft stellen wollen. Ja. Das hat natürlich ganz, ganz, ganz stark mit der eigenen Situation zu tun und für welchen Medienkanal man da so arbeitet. Was aber, glaube ich, universell wichtig ist und womit sich wirklich jeder fast zu Beginn in einem starken Maße beschäftigen soll, ist, seine eigenen Richtlinien zu haben und seine eigenen Überlegungen anzustellen, wie, wo, auf welche Weise und in welcher Intensität er KI einsetzen muss. Und ich glaube, da ist man sehr gut beraten, sich damit zu beschäftigen, bevor man sich darauf stürzt, zu gucken, was gibt's da alles für KI-Tools und jetzt nutze ich das alles einfach mal so, wie es mir gerade über den Weg läuft. Und der erste Schritt sollte nach meinem Dafürhalten sein, sowohl für junge Kolleginnen und Kollegen, auch für Redaktionen übrigens, sich ganz verbindlich und ganz klar so eine Art von Statut zurechtzulegen, wo man für sich selbst festschreibt, wie setze ich KI ein? Wie ist mein ethischer Kompass da eingenordet? Ne? Wie sorge ich dafür, dass ich sorgfältig und verantwortungsvoll und transparent mit dieser Technik arbeite? Und das festzuschreiben. Da gibt es super Richtlinien und Leitplanken, an denen man sich orientieren kann. Von der Paris Charter on AI and Journalism, den Europaratsrichtlinien, den DJV-Richtlinien, die österreichische Presseagentur, die APA, hat ganz ausgezeichnete KI-Richtlinien verfasst, schon vor mehr als einem Jahr. Da gibt's ganz, ganz wunderbare Dokumente, Papiere und Richtlinien, an denen man sich orientieren kann. Und das sollte eigentlich, finde ich, am Anfang immer die erste Grundüberlegung sein. Wie und wo und wie oft will ich KI einsetzen? Und dann denkt man natürlich darüber nach, in welcher Mediengattung man unterwegs ist und was die passenden Tools und die passenden Workflows da sein können. Aber ich glaube, das Reflektieren darüber ist vor allen Dingen das Wichtige, weil die Tools, die fallen dann mehr oder weniger von selbst schon in den Schoß.
Das stimmt, und da kommen ja auch immer noch welche nach, ne?
Richtig. Richtig.
Ja.
Sehr dynamisch.
Gut, also wenn Theresia und ich, wenn ihr beide keine Fragen mehr habt, dann würde ich wieder überleiten zum guten Christian.
Genau.
Dann darfst du wieder, Christian. Vielen Dank für das Gespräch, Sascha. Es war extrem interessant.
Sehr gerne, danke, sehr danke. Gerne. Danke euch.
Danke dir.
Dankeschön.
Genau, und der Max legt mir jetzt noch schöne Musik zur Abmoderation drunter. Und in der Zwischenzeit kann ich dir sagen, ich finde das immer sehr beruhigend, wenn ich mit dir rede, weil ich dann sehe, so moderne Technik frisst uns alte Männer trotzdem nicht auf. Es ist zumindest für die letzten Jahre bis zu unserem Ruhestand dann noch eine ganz interessante und angenehme Perspektive. Sascha, ganz, ganz vielen Dank.
Sehr gerne, Christian.
Ich könnte dir stundenlang zuhören, wenn du über solche Themen redest, und wiederhol's nochmal. Ich glaube, es gibt wirklich kaum jemand in Deutschland, der davon so viel versteht wie du. Danke für deine Zeit und viele Grüße an die Pommesbude in Duisburg.
Alles klar, Christian, danke dir. Macht's gut. Tschüss.